ARD. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und IC Falkenberg. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Ich habe im Prinzip zwischen 83 und 89 das geschafft, was andere nicht in 20 Jahren geschafft haben. Aber es hat mich befremdet, dieses Gefühl, dass du da auf einer Bühne stehst und ja eigentlich nur singst und deine Songs singst. Und dass da so ein Haufen Leute irgendwie hysterisch sind, das ist völlig verrückt. Die Leute haben nach den Konzerten gesagt, ich weiß nicht warum, ich konnte jedes Wort mitsingen. Das habe ich noch nie live gespielt, noch nie. Ich will einfach machen. Ich will einfach aktiv sein.
Ist er, sehr sogar. Ralf Schmidt, berühmt geworden als IC, IC Falkenberg. Da gibt's gleich mehrere Jubiläen, aber nur eins, das ihm wichtig ist. IC Falkenberg wieder in seiner Heimatstadt Halle, wo auch dieser MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast für die ARD Audiothek entstanden ist. 50 Jahre steht er auf der Bühne, hat in dieser Zeit 28 Alben produziert und da sind jetzt nur die eigenen gezählt. Er war ganz oben in der Hitparade und er war auch schon mal fast ganz raus aus dem Musikgeschäft. Geschäft ist sowieso ein Stichwort, über das wir dann reden müssen. Erst war er Punk, dann Popstar, ist jetzt singender Poet und er hatte auch noch viele Namen. Ralf Schmidt bei Sternmeißen, IC, IC Falkenberg, Falkenberg, wie auch immer, zu Gast einer der produktivsten und kreativsten Musiker hierzulande. Herzlich willkommen. Ja, die Namensfrage. IC Falkenberg,
was sagen wir jetzt? Lass uns mal bei Ralf bleiben. Das ist gut. Weil wir führen jetzt quasi ein persönliches Gespräch. Und da ist Ralf, glaube ich, besser. IC ist auch okay, irgendwie so draußen. Das ist zu intim hier. Lass uns beim normalen Namen bleiben.
Ralf und du.
Ralf und du. Na klar, okay. Du. Also was anderes kenne ich gar nicht.
Das ist im Musikgeschäft so oder in der Musikwelt oder in der kreativen Welt so?
Das ist in der kreativen Welt, glaube ich, gang und gäbe. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich jemanden das letzte Mal gesiezt habe, außer ich konnte den gar nicht leiden auf den ersten Blick. So, dann wird gesiezt, aber richtig.
Ich habe so bei meinem Manuskript immer mal Sie geschrieben, weil ich gedacht habe, das ist ja auch eine Respektsperson, dieser Mann. Der hat so viel Geschichte, so viel Musikgeschichte, die auch mein Leben ist, mitgeschrieben. Okay. Und da dachte ich, ich nehme jetzt mal Haltung an, sage ordentlich Sie.
Das klingt für mich immer ganz gruselig. Also so der Geschichte geschrieben hat und der und keine Ahnung und was der alles gemacht hat.
Klingt
zu
alt.
Es ist einfach viel zu viel Verantwortung für einen Menschen. Ich meine, ich habe ja erlebt, was das bedeutet, wenn du als unreifer Mensch auf einmal aus dem Nichts vor ein paar tausend Menschen stehen und die deine Lieder mitsingen und dir applaudieren und so. Das macht nichts Gutes mit den Menschen. Es ist einfach zu viel Macht, die da suggeriert wird. Und wenn man so Anfang 20 ist, ist das einfach zu viel. Und wir sehen es ja auch an vielen Künstlerbiografien, es kommt ja kaum jemand wirklich damit klar. Und manche lassen ihr Leben dafür oder haben ihr Leben dafür gelassen. Also
du spielst auf die Sternmeißenzeit an oder an die IC-Zeit, wo so richtig, also das war noch DDR-Zeit und da gab es aber so richtig Kreischkonzerte. Ich habe mir jetzt nochmal altes Material angeguckt, ich konnte es ja gar nicht fassen, das war wirklich wie Westen.
Wir haben nicht allzu viele Konzertmitschnitte gehabt, also Bild und Ton. Aber es gibt so ein legendäres Konzert aus dem Palast der Republik, das war schon so Teenie-Hysterie. Mhm. Also es ist völlig verrückt, wenn man das heute sieht. Und DDR-Fernsehen hat damals keine Ambient-Mikrofone im Saal aufgestellt. Also das kam alles über die Mikrofone, die auf der Bühne standen. Also kann man sich ungefähr vorstellen, wenn man das potenziert rein rechnerisch, wie doch intensiv und laut das war.
Und was hat das dann mit dir gemacht?
Nichts Gutes. Nichts, überhaupt nichts Gutes.
Du kamst ja so, kamst aus der Blueser-Szene. Du warst ja wirklich eher Underground. Also nicht eher, sondern du warst Underground. Du warst ja auch bewusst in der Nische. Du hast keine Zulassung gehabt vorher. Und dann das innerhalb von 3 Jahren.
Das ging alles sehr schnell, ja. Naja, ich habe mit 14 eigentlich angefangen. So mit Songs schreiben und auch so mit den ersten Leuten Musik zu machen zusammen. Dann habe ich gemerkt, dass das irgendwie kompliziert ist und habe dann das Konzept gefahren, was ich auch bei meinen damaligen Heroen so gesehen habe, dass man sich allein auf die Bühne stellt. Also Cohen, Dylan, keine Ahnung. So. Mhm. Und,
aber dein Sound klang doch nicht nach Cohen oder Dylan.
Na, damals schon. Damals schon.
Ganz am Anfang.
Ganz am Anfang. Ganz am Anfang.
Okay, so mit vor 14, IC Falkenberg. Ja,
weit davor. Okay. So die Anfänge, das war schon so. Und und ich meine so, wenn ich heute gucke, was auch in meinem CD-Regal, also was ich nach 100 Umzügen und Ausräumen, was übrig geblieben ist, die Essenz meiner Pop-interessierten Geschichte. Also wenn man dann so sieht, also alles von Frank Zappa, alles von Bob Dylan, alles von Doors, aber eben doch alles von Green Day oder die 90er. Ich fand ja die 90er viel spannender zum Beispiel als die 80er, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe dann die Anfänge versucht alleine zu machen. Es gab ja in Halle auch eine relativ starke Folk-Szene und habe mit ein paar Leuten, war ich auch unterwegs mit ein paar Folk-Bands, die mich mitgenommen haben, obwohl ich keine Einstufung hatte. Ich habe vor denen gespielt.
Einstufung, nicht Zulassung.
Einstufung, genau. Zulassung ist egal, ist dieselbe. Ja. Und ich weiß noch, ich habe zwei Versuche gemacht, was das anbetraf. Der erste war im Turm, wo mir ganz klar bescheinigt wurde von einem Menschen, der jetzt noch in Halle rumläuft, dass was ich dort als Inhalte transportiere, entspricht überhaupt nicht dem sozialistischen Weltbild und wie ich darauf komme.
Das wolltest du ja auch nicht.
Das wollte ich auch nicht. Ich habe das beschrieben, was um mich rum passiert ist und so. Und habe dann keine Einstufung gekriegt und habe dann, mir wurde auch angedroht, also wenn ich dann doch irgendwo spiele, dass das Konsequenzen hat. Ja. Also habe ich dann geguckt, wo wir ja auch unterwegs waren in den Kirchen, dann diese Szene war ja damals sehr gut vernetzt. Also man hatte Leute in Berlin, in Jena, in Dresden, in Leipzig. Mhm. Und da ist man hin und her getrennt dazwischen. Und zum Beispiel in Berlin am Senefelder Platz, also wer sich in Berlin ein bisschen auskennt, da ist heute so ein, wo die tschechische Botschaft früher war, so ein schlechter Italiener, wo man immer unfreundlich bedient wird. Und da gegenüber so ein ganzer Block. Das waren haufenweise Häuser, die besetzt waren. Mhm. Und da sind wir auf abenteuerliche Weise dann immer in die Wohnung und so. Und da haben sich ein Haufen Leute getroffen. Da hat man auch gespielt. Da saßen dann 20 Leute in so einer riesen Altbauwohnung, wie man die kannte, mit so riesigen 30 Quadratmeter Zimmern. Aber die waren eben, das war alles baufällig und so. Und dann hat man da vor den Leuten gespielt und hat direkt ja vor denen gesessen. Deshalb habe ich.
Das Wohnzimmerkonzert hieß damals noch nicht so.
Nee.
Weil das Zimmer auch nicht nach Wohnzimmer aussah.
Nee, gar nicht. Und naja, in den Kirchen natürlich auch hier junge Gemeinde in Halle und junge Gemeinde in Weißenfels und überall. Und je nachdem, wo man hingekommen ist. Also man hat ja immer eine Gitarre mit dabei gehabt und hat dann einfach gespielt. Mhm. Und es haben sich immer Leute gefunden, die sich drum rumgesetzt haben. Und das war so die Schule. Also im Prinzip eigentlich so eine Art Straßenmusik, bloß eben nicht auf der Straße. Weil auf der Straße wäre nicht gegangen, weil dann hätten sie sich sofort mitgenommen.
Ja. Die Überwachungsgefahr war ja in dieser Szene sehr groß.
Absolut. Also ich meine, wir haben das daran gemerkt, als ich dann, als es dann armeemäßig abging. Für mich war klar, eigentlich von vornherein, also ich verweigere die Waffe. Das Problem war dann, dass meine Mutter sehr schwer erkrankte. Und wer sich ein bisschen auskennt, Osten, Repression und so, wenn du das gemacht hast als Sohn, hatte deine Familie mitzuleiden. Und ich habe mir einfach gesagt, das kann ich jetzt meiner Mutter nicht antun, also ziehe ich da die 18 Monate durch. Und wir haben dann sehr klar gemerkt, dass wir alle ganz weit weg voneinander stationiert wurden sozusagen. Also ich war stationiert dann in Bergen. Auf Rügen. Mhm. Andere Leute waren im tiefsten Thüringen und keine Ahnung. Also man hat die Szene, die damals wirklich gut vernetzt war, einfach dadurch gesprengt, dass man die Jungs
eingezogen hat.
Auf einen Haufen. Wir wurden auf einmal alle eingezogen. Das war ja nicht mehr so Stück für Stück. Das war richtig merkbar. Ich glaube, es gibt sogar Untersuchungen darüber, dass Leute sich damit beschäftigt haben, nochmal mit diesem Phänomen. Und auch als man dann wiederkam, hat man gemerkt, es war nichts, also da war nichts mehr so, wie es davor war. Also wir waren ja auch alle dieses 79, 80, 81. Das war ja auch gerade die Mobilmachung, quasi die eigentliche Mobilmachung gegen Polen, also gegen Polen. Solidarność. Mhm. Dann haben wir auch alle natürlich logischerweise so die du hast fast jeden Tag Gehirnwäsche gehabt. Also es gab jeden Tag politische Schulung, was Polen, Solidarność und so weiter anbetraf. Dann weiß ich noch, dann wurden da in der Einheit, wo ich war, wurden dann so russische Ledernacken, wo man ganz klar sah, Spezialeinheit stationiert und so. Und man hatte das Gefühl von vor dem Krieg. Also was man ja nur von Erzählungen kannte, seiner Eltern und seiner Großeltern. Aber du hast auf einmal ganz klar dieses Gefühl gehabt, es kann jeden Moment losgehen.
Ich bin in Görlitz aufgewachsen, eben das Gefühl, ich kenne das Gefühl, dass die Grenze zu war plötzlich.
Und völlig irre.
Und man immer gedacht hat, das hieß ja mal, wie war das? Geht der Kania, kommt der Wania.
Ja,
so. Genau. Kania hieß damals polnische Präsident, Ministerpräsident, weiß ich nicht genau.
Sowas, Das war krass. Und in der Zeit, das war auch die Zeit, also wo klar war, also ich meine, ich bin ja schon, bevor ich zur Fahne kam, ja schon ein paar Mal verhaftet worden. Das erste Mal mit 14, dann noch mal ein bisschen später und so. Und immer wegen irgendwas, keine Ahnung, das ging bis zu beim Verhör, diesen Lappen da reinzukriegen oder wo man sich draufsetzt für das Geruchsarchiv, für die Hunde, für die Suchhunde. Aha. Das ist, also die haben das quasi richtig schön ostmäßig, waren diese Lappen dann in irgendwelchen, sagst du, so Einweggläser, also wo man normalerweise...
Da musste man sich mit nacktem Hintern draufsetzen.
Nicht mit nacktem Hintern. Du hast das hier, wo du am meisten schwitzt beim Verhör. Ja, also hier so zwischen Hose und Haut. In die Leistengegend reingekriegt. Andere Leute haben erzählt, die mussten drauf sitzen. Und so, dass du das quasi... Die Verhörer ging ja ewig. Also da hast du schon transpiriert und da hat das schon wie kann man sagen, dein Geruch aufgenommen. So.
Na klar.
Und das war für die Hunde. Und wenn du so ein Verhör hinter dir hattest mit diesem fürs Geruchsarchiv Lappen, wusstest du, alles klar, die haben dich voll auf dem Schirm. Und ich bin dann halt
zur Fahne gekommen. Hast du jemals darüber nachgedacht, wegzugehen?
Später. Also eigentlich zu der Zeit ja, aber wie gesagt, ich bin halt auch ich habe mich meiner kranken Mutter verpflichtet gefühlt, also das hätte ich nicht machen können. Zu der Zeit sind viele von den Leuten, mit denen ich zusammen war, entweder ausgewiesen worden oder sind abgehauen oder hatten einen Ausreiseantrag gestellt. Und ich kam dort an, die Grundausbildung war in Stralsund auf dem Dehnholm. Das ist das, was man immer, wenn man schön über die große Brücke rechts, da war von den Nazis noch so ein riesen Ausbildungsgelände, das hat die NVA dann gleich übernommen. Und da war die Grundausbildung, bei der Grundausbildung ist komischerweise noch nichts passiert, aber als ich dann in die Einheit kam, also das war Marine, auch noch absurderweise, haben die sofort, also beim Einchecken dort in diese Einheit, sofort in meinen Seesack gegriffen, richtig zielgerichtet, haben die Textmappe rausgezogen und die war dann erstmal weg. Und in meinen Akten habe ich dann gelesen,
dass da was drin ist.
Die wussten das. Die wussten auch, was für Texte da drin sind und so weiter und so fort. Das ging dann hoch bis zum Flottillenadmiral, der dann vorgeschlagen hat, Schwedt und Bautzen dann natürlich später. Also Delikte waren quasi staatsfeindliche Hetze, Verunglimpfung des sozialistischen Wehrgedankens. Dann dieser Assi-Paragraf logischerweise auch, weil auch darüber habe ich geschrieben.
Das war ja auch dein Leben.
Das war auch mein Leben, ja.
Unangepasst.
Ich habe mich immer gefragt, wieso? Also man zwingt uns, hier eingesperrt zu sein. Man zwingt uns, zur Armee zu gehen. Ihr könnt uns doch nicht auch noch zwingen, irgendeine Arbeit zu machen, die wir nicht wollen. Das müsst ihr uns schon überlassen. Aber das war natürlich nicht im Sinne...
Das war nicht vorgesehen.
Das war nicht vorgesehen.
Und
das war krass. Ich hatte also die Akten sahen, es waren also, glaube ich, 4 oder 5 Leute, die in diesen 18 Monaten Bericht erstattet haben, natürlich auch sich echauffiert haben, ja, der ist nicht mal in der FDJ und dann natürlich auch, dass ich diese das war auch alles so kleinkarierte Scheiße irgendwie, so die, dass ich bei diesen politischen Schulungen wegen Polen und Solidarność und so, dass ich da nicht der Meinung war und so.
Wie überraschend.
Der deutsche Kleinbürgerspitzel hat sich da richtig, richtig profiliert. Das war schon krass. Also das so auch im Nachhinein zu lesen. Ich habe die Akte sehr spät beantragt, weil erst als ich in Halle war in Berlin, habe ich irgendwie gedacht, eigentlich will ich das nicht wissen. Und Und als ich dann nach Halle kam und auch an vieles, also nach über 30 Jahren Berlin wieder nach Halle kam, habe ich mich halt an viel erinnert, durch die Orte halt, mit denen man dann so konfrontiert ist. Und habe gedacht, eigentlich will ich es doch wissen. So, und das war auch...
Macht keine gute Laune.
Es macht keine... Ich war danach erst mal eine Woche zerstört. Das war auch... Ich habe die Akte auch gekriegt in einer Zeit, wo ich so depressionsmäßig richtig gerade im Tunnel war. Und das hat mich, ich weiß noch, wie mich das runtergezogen hat, wie, was dieser Staat, dieser komische, absurde Staat mit uns gemacht hat. Das hat mich im Nachhinein nochmal so gekillt irgendwie, dass ich war ja nicht empört, ich war nicht mal wütend, ich war einfach tief traurig, dass ich die beste Zeit meines Lebens quasi in diesem Ding da, in diesem komischen, absurden Konstrukt verbringen musste. Also das war... weil das kommt ja nicht wieder, diese Zeit, diese prägende Zeit, diese Lebenszeit, die du da verballerst, die kommt ja nicht wieder. Und ich habe jetzt nicht gedacht, okay, was hätte ich für Chancen gehabt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Karriere als IC im Westen gemacht. Diese Frage habe ich mir zum Beispiel nie gestellt. Mir war auch klar, dass also auch am Beispiel von Leuten wie Franz Bartsch oder Froni Fischer oder auch Manfred Krug, dass das extrem schwer ist, weil ich schon denke, dass du da reingewachsen sein musst. Du kannst nicht, es ist schon ein anderes System, auch, also auch dieses Musikindustrie-Ding, was ich ja dann später auch selber kennengelernt habe.
Musikbusiness.
Das Musikgeschäft. Ja. Dass du also dieses Reglement, was da stattfindet, also was Kunst und Kultur konfektioniert, das ist ja das Ding, warum ich dann ja auch später in 19 Jahren dann auch weggegangen bin aus der Musikindustrie und dann
alles selber gemacht
habe.
Ja. Sie hätten ja mit dir, du warst dann der Popstar, der wahrscheinlich der einzige Popstar, so richtig so einer, Ende der DDR. Sie hätten ja aus dir auch im Musikgeschäft, du hattest ganzzeitig einen Vertrag, irgendeinen Westpopstar gemacht. Da hättest du nur tun müssen, was der Verlag will und nicht, was Ralf will.
Naja, ich durfte ja nicht reisen. Also es gab genug Angebote und es gab auch Angebote schon frühzeitig von Companies aus dem Westen, also von Plattenfirmen.
Schon damals vor der Wende.
Ja, damals gab es ja noch viele. Naja, weil die haben ja gecheckt, also da ist ein Typ, der passt in die Zeit, die Musik passt in die Zeit und der verkauft offensichtlich einen Haufen Platten.
Und 250.000
vom ersten Soloalbum.
Vom ersten Soloalbum.
Das ist völlig verrückt gewesen. Also wir haben mit Stern Meißen haben wir 25.000 verkauft gerade.
Ja, na klar, die DDR war ja auch ein kleines Land, muss man ja mal sagen. Und da 250.000,
das ist schon. Das ist völlig irre. Ja. Und es hatte sich ja dann noch rumgesprochen, diese Zahl. Also am Anfang, als es losging, waren es dann erst gleich mal so über 100.000 so. Und das spricht sich herum. Und es waren ja auch viele Manager mit ihren Künstlern, also aus dem Westen, dann so bei Sachen wie Kessel Buntes oder so. Man hat ja dann in der Kantine gesessen, hat sich unterhalten. Zum Beispiel habe ich da damals den Manager von Kraftwerk und von Scorpions kennengelernt, Heinz-Gerd Lütteken.
Saßen auch im Palast der Republik in der
Kantine? Die saßen in der Kantine, also mit ihren Künstlern, zum Beispiel Alpha Will, mit denen sind wir dann noch um die Häuser gezogen.
Ja.
Das ist so, ja, wir haben noch so losen Kontakt manchmal mit Bernhard Lloyd und so, mit dem schreibe ich mir ab und zu. Und die haben natürlich gesagt, klar, so. Und der Witz ist ja, Funktionäre, Kulturfunktionäre, die wirklich gesagt haben, ich glaube, du wärst im Westen besser aufgehoben.
Echt?
Es ist wirklich wahr.
Sie wollten den Ärger nicht?
Nee, die haben einfach, die haben das gut gemeint.
Ach so, okay.
Die haben das gut gemeint. Die haben gesagt, du würdest im Westen, würde es dir viel besser gehen. Die wirklich gut meinen. Vielleicht waren auch ein paar dabei. Also es waren wirklich nicht nur ein oder zwei, es waren viele, die das gesagt haben. Ob vom Fernsehen oder irgendwelche Kulturleute, mit denen du ja irgendwie gezwungenermaßen und automatisch zu tun hattest, sobald du, naja, ich sag mal so große Festivals mitgemacht hast oder Fernsehen mitgemacht hast oder so. Das, was die ärgert hat, ist, dass ich halt nicht ihre Schöpfung war. Ich war nicht ihre Schöpfung. Ich habe keinen Vertrag mit der FDJ gehabt. Ich habe keinen dieser komischen Mentorenverträge gehabt mit irgendjemandem, der am Rundfunk oder beim Fernsehen arbeitet, was ja auch sehr hilfreich sein konnte.
Ja, okay.
Habe ich alles abgelehnt, wollte ich nicht, weil ich habe immer so gedacht, an meine Vergangenheit gedacht, wenn das einer von meinen Leuten rauskriegt, dass ich jetzt mit solchen Leuten hier irgendwie so, das hat immer in meinem Kopf mitgeschwungen. Und das hat mich davor bewahrt, mich da irgendwie bei jemandem auf den Schoß zu setzen, der mich hätte protegieren können.
Und es ging ja so rasant schnell. Mit 22 hatte ich Stern Meißen gecastet. Mit 23 standst du bei denen vorn.
23, genau.
Dann hast du quasi diese ganze Band auch umgekrempelt, also die musikalisch umgekrempelt. 85, das, also da warst du, nee, nicht 85, sondern mit 25 war das dein erstes, war ja 85, klar, mit dein erstes Live-Album, Solo-Album.
Nee, 87 war das erste Soloalbum.
87.
Ja, 85 war das erste Album mit Stern Meißen.
Genau. Mit Stern Meißen. 85 das erste Album und dann das Soloalbum. Dieser rasante, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist in diesem Jungen? Hat das auch was von Flucht? Du hast von deiner schwerkranken Mutter erzählt. Dein Vater ist auch ganz schnell gestorben dieser Zeit.
Na, meine Mutter ist ja in der Zeit gestorben, wo ich bei der Fahne war.
Ja. Bist du da auch irgendwie einfach weggelaufen, um dich... mit dieser ganzen, sowas verändert ja einen Menschen. Du warst erwachsen, man kann das nicht ändern.
Ich glaube, ich hab mit dem, was ich, also mit Songschreiben viel kompensiert. Also im Nachhinein, jetzt so als erwachsener Mensch, ich bin so ungefähr vor 10 Jahren dann auch ein bisschen erwachsen geworden.
Du bist vor 10 Jahren ein bisschen erwachsen geworden, so ein bisschen, mit 55?
So ein bisschen. Ich hab's noch nicht ernst geschafft. Das Ding ist einfach so in der Nachbetrachtung, ich glaube, ich habe wirklich viel, viel kompensiert und damit mit Songschreiben. Weil das, wenn ich mir das überlege, was alleine in diesen 4 Jahren, also zwischen 84 und 88 passiert ist, das waren 4 Alben, eigentlich 5. Dann kam ja noch, ich habe ja noch ein englischsprachiges Album gemacht, so mit englischsprachiger Popmusik. Delta Dreams hieß das, mit Andreas Picking zusammen. Und das war ein tierischer Output, den ich da hatte. Ich habe quasi nur geschrieben, nur. Und mir war auch klar, dass die Texte, die ich davor vor Stern Meißen geschrieben hatte, dass ich die jetzt anders, also dass ich die umbauen muss, weil sonst kommen die nicht durch. Dann gab es auch, was auch völlig absurd war, auch in der Band eine Zensur. Es gab einen Haufen Songs aus diesem ersten Kreativschwung, Die Songs, die ich für die Band geschrieben habe, die von der Band für das erste Album abgelehnt wurden. Also das erste Album
von
war dann...
Stern Meißen.
Genau. Das erste Album war dann ein ganz klares Pop-Album.
Die wollten
was ganz anderes. Eigentlich, und deshalb bin ich da auch angetreten, eigentlich wollten sie so dieses New Wave, so eine softe Art Punk, also das, was damals im Prinzip so irgendwas zwischen The Clash und Police so sollte das eigentlich laufen. Die Songs am Anfang waren auch so. Und dann haben wir halt die ersten Konzerte gespielt und die Leute waren völlig außer sich vor Empörung, wie das jetzt sein kann, dass ihre Nischenband jetzt solche Musik macht. Aber das war nie meine Schuld. Die haben mich gesucht, weil die solche Musik machen wollten. Ja. Es gibt heute immer noch so ein paar Verpeilte, die denken, dass ich die Ursache dafür war. Ich war nicht die Ursache, ich war das Mittel. Und dann wurde zurückgerudert, dann wurde halt, ich sag mal so, ich habe letztens zum Beispiel, hat mir jemand zugespielt, wir haben ein einziges Mal Rock für den Frieden gemacht, das haben wir dann nicht mehr gemacht, weil wir haben einen Song gespielt, der hieß Janika. Und das war ja die Zeit Russland, Afghanistan. Und das war natürlich ganz klar die Parallele. Also die Einmischung einer Großmacht, also wie damals das Dritte Reich halt in Spanien, da in Afghanistan reingeht. Und dann wurden hinter uns eine Palästina-Flagge gezeigt. Ich meine, die DDR war nicht sehr israelfreundlich, machen wir uns nicht vor. Heute muss man das ganze Ding anders betrachten, das wissen wir alle, aber damals so. Und wir haben gesagt, wir lassen uns nicht instrumentalisieren, wir spielen Rock für den Frieden nie wieder. Und Guernica hat halt diese Situation beschrieben, dass Nazi-Deutschland dort im spanischen Bürgerkrieg quasi für den Zweiten Weltkrieg geprobt hat.
Ja.
So. Und dass eine große Macht oder eine große militärische Macht wie Nazi-Deutschland in Spanien einfällt. Ich habe die Parallele halt gesehen zwischen Russland und Afghanistan. Mhm. Und das haben wir dann nie wieder gemacht. Warum erzähle ich jetzt von Rock für den Frieden? Ach so, das Ding ist dann nicht zum Beispiel auf dem Stern-Meißen-Album geworden. Es gab auch einen Song, der hieß Keine Zeit. Da ging es um damals 80er Jahre das ganze Atomraketending. Mhm. Und ich habe das eben... Im Osten wurde es so betrachtet, ja, wir dürfen das, die Amis dürfen das nicht. Nee, es darf keiner. Und dass keiner diese Macht haben soll, das hat dann auch keinem gefallen, das ist dann auch rausgeflogen. Und ein paar andere Sachen, die so extrem New Wave-ig waren auch. Also so ist dieses erste Stern-Meißen-Album eigentlich ein relativ flaches Pop-Album geworden.
Und was genau, du selber auch gar nicht so wolltest.
Nee, wollte ich nicht.
Ich habe gedacht, der wollte dann einfach mal ein bisschen Spaß haben.
Nee, das, was ich wollte, habe ich dann gemacht. Ich habe dann, viele Sachen, die ich angeboten habe, wollten die nicht. Also habe ich gesagt, gut, ich guck mal, ob das geht, ob ich ein Solo-Projekt machen kann. Mhm. Hier im Osten. Was keiner gemacht hat bis dahin. Und dann habe ich einfach ein paar Songs produziert, habe die halt unter einem völlig anderen Namen.
IC Falkenberg.
IC,
nur IC, genau. Integrierter Schaltkreis.
Über irgendwelche Strohmänner beim Radio eingeschleust.
Ja.
Und die haben das gespielt, weil die dachten, wie viele DJs damals auch, das ist Westen, das kommt aus dem Westen.
Und aber dann, es half, die 60-40-Quote zu erfüllen.
Das stimmt.
Es war wie Westen, aber es hatte eine DDR-Marke drauf.
Auf jeden Fall. Und dann haben die das gespielt und irgendwann wollte man ja wissen, wer ist denn das jetzt?
Ja.
Naja, und dann kam raus, dass ich das bin, und dann kam ja schon Amiga und hat gesagt, wir würden gerne eine EP, also mit 4 Songs machen.
Ja.
Obwohl dieses Format damals ja nicht mehr verkauft hat. Es hat keiner mehr gekauft, sowas. Also außer es war jetzt, was weiß ich, irgendwas aus dem Westen.
Ja, so. Dann hat man alles gekauft.
Genau, dann hat man alles gekauft. Und dann haben die das gemacht und das Ding ist tierisch durch die Decke gegangen und dann... Und deshalb ging das alles so schnell. Und da hat Amiga gesagt, okay, hast du hier noch Songs für ein Album? Ich sage, nee, aber ich kann machen, wenn ihr wollt.
Geht los.
Und dann geht los jetzt. Und dann, so ist Traumarchiv entstanden. Also Traumarchiv ist ein, weiß ich nicht, 5 oder 6 unterschiedlichen Studios produziert worden, unter ganz, ganz verschiedenen Umständen. Und das Cover hat damals Ute Mahler gemacht, das weiß ich noch, die durfte reisen, die kam gerade von irgendeinem Italien-Trip wieder, wo sie irgendein Bildband produziert hat. So. Und dann hat sie halt dieses Foto da mit einem Dia über mich drüber gelegt, das ist quasi Italien, was man da sieht auf dem Traumarchiv-Cover.
Ach so. Ja, okay.
Eigentlich wollte ich das, also auf dem Traumarchiv-Cover ist hinten ein kleines Foto, das hat der Grafiker damals bei sich im Studio gemacht. Das wollte ich eigentlich als Cover haben. Da hatten wir dann in mein Shirt irgendwie so Löcher geschnitten und so. Also das sah ziemlich punkig aus. Das war jetzt nicht revolutionär oder so. Es war ein gutes Foto. Also für so einen Schnappschuss sehr gut. Und da hat Amiga gesagt, das können wir nicht nehmen. Du bist Vorbild.
Ja, natürlich.
Du bist Vorbild.
Ja.
Und dann haben wir das genommen. Das hat aber auch dazu geführt, also das was man kennt, dieses, also halt mit den krassen Haaren und so. Die ja damals im Prinzip.
Aber die sah ja auch nicht nach Vorbild aus. Diese krassen Haaren, die sahen schon sehr punkig aus.
Es gab Beispiele, wo Leute zum Abi nicht zugelassen wurden, weil die solche Haare hatten. Und dann sind die mit dem Cover in die Schule gegangen und zum Direktor und haben gesagt: Aber hier, das ist einer von uns hier, das ist hier DDR, der darf das. Wieso werden wir zum Abi nicht zugelassen? Wenn wir. Gibt's zig Geschichten irgendwie, wo Leute dann mich quasi als Alibi genommen haben. Die haben das natürlich jetzt nicht. Die haben jetzt nicht mich gesehen mit den Haaren und haben denen gesagt, wir machen jetzt die Haare so, sondern die haben das bei Secure oder keine Ahnung irgendwo gesehen.
Und hast du es auch da gesehen und dachtest, das will ich auch? Oder wie ist das passiert? Es war ja schon irgendwie wie so ein Markenzeichen, diese crazy Haare. Ja, auch die Klamotte, das war ja nicht irgendwie, war ja kein Marketing-Experte dabei, wie das heute bei einem großen Label wäre, der sagt, wir machen das für dich und du bist jetzt der. Das muss doch irgendwie von dir gekommen sein.
Im Prinzip waren meine Haare schon vor Sternmeißen so, weil ich nach dieser ganzen Folk- und Dings-Szene gemerkt habe, dass diese Blues- und Folk-Szene sich ein bisschen im Kreis dreht und dass die auch den Schuss nicht gehört haben. Und als ich bei der Fahne war, ist ja diese ganze Punk-Explosion gewesen, die ich irgendwie natürlich logischerweise rein medienmäßig schon mal nicht mitgekriegt habe. Aber als ich dann zurückkam, habe ich gedacht, das ist ja geil. Was ist denn das? Mhm. Das ist ja cool. Auch die ersten Hip-Hop-Sachen und so, ne? Grandmaster Flash und so.
Ja,
krasses
Zeit.
Zeug. Und, ja. Und ich habe mich, ich fand nicht unbedingt Sex Pistols, die Musik von Sex Pistols nicht jetzt sehr gut, aber ich fand die ganze Attitüde gut, also unabhängig zu sein von Industrie, von Staat, also dieses Anarcho-Ding, was ja auch damals im Osten so in dieser Szene so mit Bakunin und so, was man so gelesen hat, also was man so unter der Hand irgendwie gekriegt hat, was ja eigentlich so das Ding war. Also das war ja eigentlich so das Alternativding zu diesem komischen Sozialismus DDR-Versuch irgendwie zu sagen, nee, kein Gott, kein Staat, das ist das, was wir wollen. Und da hat dieses Punk-Ding irgendwie reingehauen und da habe ich gesagt, ja genau, das ist mein Ding. So, also nimmst du dir dann natürlich auch die Insignien an, also wir haben, das war auch so DDR-mäßig, wir hatten dann anstatt Ohrring hatten wir so kleine Widerstände aus dem Radio im Ohr.
Ja.
Wegen Widerstand.
Widerstand.
Weißt du?
Ein bisschen drüber nachdenken, aber zu DDR-Zeiten war das ja, man
konnte das hat keiner geschnallt, das war zu
abstrakt.
Hat keiner
geschnallt?
Okay. Nee, hat keiner geschnallt, hat uns keiner verhaftet dafür. Also, weil alle
aber die Fans vielleicht.
Ja, ne, alle hatten irgendwie diese Sicherheitsnadeln. Und,
genau.
Und so in meiner Bubble war das halt so, wir hatten dann halt kleine Widerstände und hatten so Rot und Schwarz, also die Anarcho-Farben waren halt so die bestimmenden Farben. So, auch das hätte überhaupt keiner geschnallt. Kein Ostbulle wusste, was die Farben Rot und Schwarz bedeuten und was Anarchie ist, wusste auch keiner. Also die kannten das vielleicht irgendwie so mal auf Inferno oder sowas. Aber
es ist jedenfalls böse, das ist klar.
Ja, das war's, definitiv.
Und dann Popstar. War das dann sowas wie die Erfüllung der Träume, der Typ, der verhaftet worden ist, der verhört worden ist, der in der Szene mit Widerstand rumgelaufen ist? Und dann haben ihn alle gefeiert. Alle haben ihn gefeiert. Ja. Die Plattenfirmen, die Chefs,
ja, das war nicht
Publikum.
Gut. Nee, war nicht gut. War nicht gut. Es gab eine Begegnung, das weiß ich noch, da haben wir mit Stern in Halle gespielt, irgendwo in der Silberhöhe. Und wir hatten damals so einen Kreis auch von Leuten, also so diese Blues- und Folk-Szene, wo wir uns damals so in dieser Neubau-Dings da immer getroffen haben. Und ein paar von denen kamen dann auch zum Konzert und die fanden das gar nicht gut, was ich da gemacht habe. Und haben mir das auch ziemlich klar gesagt.
Aber wie fandst du es denn? Was war das für dich? War das für dich wie eine Befreiung zu sagen, ach, jetzt bin ich diesen ganzen Druck los?
Na, pass auf, ich musste erstmal nicht in Buna oder Leuna arbeiten. Das war schon mal ein Vorteil. So. Und das andere war, dass ich Musik machen konnte. Dass ich für ostdeutsche Verhältnisse doch einen relativ großen Freiraum hatte. Also wie ich, weißt du, Bob Dylan hat mal gesagt, Erfolg ist, wenn du bestimmen kannst, was du zwischen Aufstehen und Schlafen gehen machst. Und das war das Ding. Das war eigentlich das, was mich fasziniert hat. Und einfach auch Musik zu machen, auf einmal auch Geld oder Möglichkeiten zu haben, Equipment zu haben. Also Synthesizer auszuprobieren oder Drummaschinen benutzen zu können von anderen Leuten oder in einem geilen Studio zu produzieren und natürlich auch mit großartigen Musikern zusammenzuspielen. Also was für ein Luxus. Also die Band war damals handwerklich so ziemlich das Beste, was es im Osten gab. Also Uwe Hasbecker, Peter Rasüm und Thomas Kurzhalzer beziehungsweise dann Andreas Bicking und so. Das waren richtige Cracks, die war ein internationaler Standard mit dem, was die gespielt haben. Und dann stehst du da vorne als Junge, der noch vor 3 Jahren mit der Gitarre irgendwo in einem besetzten Haus gesessen hast und hat gesagt, das ist doch die Erfüllung aller Träume eines Jungen, der seit er quasi denken kann, Musiker sein wollte. Und das war eigentlich der Antrieb.
Dann muss es sich doch aber ganz gut angefühlt haben, weil du hast immer gesagt, es war nicht gut.
Das war die Begleiterscheinung war nicht gut. Es war nicht gut, dass dir, also ich bin ja, ich habe das ja so gemacht, wie ich es auch davor gemacht habe. Ich bin, so wie ich auf der Bühne rumgelaufen bin, auch bei der Punkband Vorstand Meißen, bin ich halt eben auch auf der Straße rumgelaufen. Und da bist du halt, wir haben ja damals in Köpenick gewohnt, bist du Spießruten gelaufen. Du warst dann halt eine Schwuchtel oder eine Zecke oder ein Assi oder keine Ahnung. Und so und
kann ich mir vorstellen.
Ich konnte nicht mit meiner Familie ins Kino gehen oder so. Die haben zwar alle gesagt, ja, wir gucken kein Ostfernsehen, wir hören kein Ostradio, aber komischerweise kannte mich jeder irgendwie. Und das war nicht gut. Und ich fand, dieses Gefühl hat mich immer, das hat mir keine Angst gemacht, aber es hat mich befremdet, dieses Gefühl, dass du da auf einer Bühne stehst und ja eigentlich nur singst und deine Songs singst und dass da so ein Haufen Leute irgendwie hysterisch sind. Deshalb hat mich auch dieses Wort Fan, von fanatisch, hat mich immer abgestoßen. Ja. Ich habe immer vermieden zu sagen, dass die Leute, die meine Musik hören, meine Fans sind. Weil Fanatismus ist für mich was ganz Furchtbares. Ja. Und vielleicht auch, weil ich da aus dieser Ecke komme. Du setzt dich einfach vor ein paar Leute hin mit einer Gitarre und singst deine Songs. Und da gibt es keine Hysterie, da gibt es keinen Fanatismus. Da ist einfach nur, ja, habe ich auch so erlebt oder oh, schöne Melodie, berührt mich oder so. Das ist die Bewertung, aber nicht Hysterie und Fanatismus. Mhm.
Und schließen sich da jetzt für dich oder schließt du, das ist ja ein aktiver Prozess, schließt du jetzt für dich Kreise? Du bist wieder in Halle, wir treffen uns in Halle, um das Gespräch aufzuzeichnen. Du bist wieder hier, wo du herkommst. Du machst akustische Musik, du machst wieder vom Sound Musik, wie ich mir vorstelle, die mal ganz am Anfang in deinen Ohren war, mit der Klampfe oder jetzt am Klavier, ganz wenig dazu, nur sehr konzentriert, sehr intim. Ist das für dich, schließt du damit Kreise, wolltest du das?
Ja. Das hat auch einfach was mit den Songs zu tun, die dann entstanden sind. Also das erste unabhängige, also DIY Independent Album war ja so ein Crunch Metalcore Punk Teil mit wirklich so fast Gottfried Benn Texten, also richtige Dystopie, also richtig rein in die Fresse.
War schon sehr düster.
Das war richtig düster. Ja. Und danach habe ich gemerkt, dass diese Texte und die Mucke für mich nicht zusammengehen. Und habe mich dann halt an meine Singer-Songwriter, Liedermacher, was auch immer, Wurzeln erinnert und habe denen gesagt, nee, das muss anders laufen.
Wie läuft es denn jetzt ganz praktisch bei dir?
Ganz praktisch läuft es jetzt mittlerweile so, dass es also ja verschiedene Besetzungen gibt. Also es gibt quasi die Solo-Besetzung, die akustisch ist, die spiele ich jetzt zum Beispiel, da probe ich gerade zu Hause, weil die habe ich lange nicht gespielt, spiele ich jetzt in Hamburg auch am Wochenende. Wirklich Akustikgitarre, Klavier, Bluesharp, singen. So, fertig. Und Storys erzählen. Dann gibt es die andere Solo-Variante. Das ist die mit Lo-Fi-Beats, so Downbeat-mäßig und mit Samples und so. Also relativ elektronisch. Also so, wie kann man das sagen? Naja, eigentlich so ein 90er-Ding. So ein 90er-Sound. So, und dann gibt es die Band halt. Das ist dann ganz schön, das geht ganz schön ab. Also das ist schon...
Und dann gibt es dich doch auch noch mit einer kleinen Streichergruppe?
Mit dem Streicherterzett gibt es mich auch noch. Das sind quasi die vier Varianten, mit denen ich unterwegs bin. Und das mache ich auch bewusst so, weil ich in den letzten Jahren gemerkt habe, ich habe ein paar Jahre fast nur Solokonzerte in dieser Akustikvariante. Das wird mir langweilig. Ich hab dann keinen Bock auf die Bühne zu gehen, weil ich sage dann, okay, kenne ich alles schon. Seitdem habe ich mir auch angewöhnt, immer mal Songs auszutauschen oder so vor dem Konzert, wie jetzt gerade. Also kurz bevor ich wollte eigentlich viel eher kommen, aber dann ist mir noch eingefallen, den könnte ich mal wieder spielen. Der ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre alt, aber dann musst du den so rausholen und das ist dann auch schwierig. Aber es darf mir, ich bin, also grundsätzlich in meinem Leben, es darf mir nicht langweilig werden. Dann wird mein Leben nicht schön. Dann ist mein Leben nicht schön. Also es muss immer was passieren und so muss es auch auf der Bühne sein, weil das habe ich gelernt, die Leute, auch wenn sie es nur unbewusst merken, die Leute merken, wenn der Künstler sich langweilt auf der Bühne. Ja. Die Leute merken, ob du das einfach nur so runterspielst. Die Leute merken im Prinzip alles. Die können es vielleicht nicht so genau benennen.
Aber sie spüren es.
Die spüren das
definitiv. Meint der mich, singt der für mich?
Richtig.
Will der mir wirklich was erzählen?
Richtig. Und das ist, und ich finde, das ist.
Ist der ehrlich bei dem, was er tut?
Das ist meine Verantwortung. Ja. Das ist das. Ohne das könnte ich nicht auf die Bühne gehen und wieder runtergehen mit gutem Gewissen.
Mhm. Und deshalb schaffst du dir selber Abwechslung?
Genau.
Aber machst natürlich ganz andere Sachen als die, wie die Hits geklungen haben, die 80er-Jahre-Hits, die einfach viele im Ohr haben. Ja. Seit ich weiß, dass wir uns treffen, nimm's mir nicht übel, habe ich immer das Herz im Ohr. Immer, immer, immer.
Ist nicht schlimm.
Es ist morgens, mittags, abends, es geht nicht weg. Hm. Also ist nicht nur so, wenn ich jetzt dran denke, sondern...
So. Ist zum Beispiel heute eine fette Gitarrennummer.
Du Gitarre und...
E-Gitarren. Also wenn wir das mit der Band spielen, ist es eine richtig fette Gitarrennummer.
Aber du hast mal eine ganze Zeit diese Nummern nicht mehr gespielt. Wolltest du den alten IC irgendwie zerstören, um ein neuer werden zu können?
Nee, ich hab bei meinen Kollegen Ost gesehen, dass es den Leuten irgendwann nicht mehr reicht, quasi mit alten Hits in einem möglichst originalen Arrangement, die dafür noch zu interessieren, weil die Leute gehen ja auch zu anderen Konzerten, die gehen ja auch zu Bands, die das Zeug spielen, so wie man es heute spielt. So, und dann kommen die zu den Heroen ihrer Jugend und stellen fest, dass da nichts passiert ist, dass die quasi 30 Jahre noch im Stein gelebt haben. Und das wollte ich nicht.
Und bist du deshalb auf diesen Ostrock-Zug nicht aufgesprungen?
Ja, genau. Also ich habe ein paar Ostrock-Sachen mitgemacht, wie Ostrock-Klassik und so. Das war auch schön mit dem Babelsberger Filmorchester und Wuhlheide vor 17.000 Leuten nochmal so Songs zu singen. War okay, aber da ist mir jedes Konzert in einem Club lieber als das. Ich bin da auch hin und her gerissen, was diese ganze Ostthematik anbetrifft. Einerseits will ich natürlich nicht verleugnen, wo ich herkomme.
Andererseits, man hört es ja auch, das ist ja auch richtig schön.
Ja.
Dass der Hallenser spricht, das ist einfach schön.
Auch in 30 Jahren Berlin habe ich das nicht ablegen können. Ich stehe in Feindschaft zum G.
Ja.
Ja, zum Beispiel.
Macht nichts.
Und
jetzt schon.
Wird schon. Jetzt schon, genau. Und das Ding ist so, klar fetzt das irgendwie alles und so. Und ich habe auch irgendwann begriffen, dass ich ja aus meiner prägenden Zeit auch Musik habe, die ich gerne wieder vorhole oder auch zu Konzerten gehe. So. Aber ich möchte, wenn ich das mache, sehen, dass die Leute, die ich mal verehrt habe, dass die nicht stehen geblieben sind, dass die nicht eine Karikatur ihrer selbst sind, dass die nicht ihre eigene Coverband sind. Das großes Vorbild, was das anbetrifft, Bob Dylan, der hat schon immer gesagt, okay, ich habe hier ein Album, das heißt aber noch lange nicht, dass ich auf die Bühne gehe und das jetzt so spiele. Das hat oft zu Missmut im Publikum geführt, aber ich glaube, dass ihn und auch das Publikum das schon weitergebracht hat. Ich glaube einfach, dass das auch zwei völlig unterschiedliche Geschichten sind. Eine Albumproduktion und ein Konzert. Ich glaube, dass das auch zwei völlig unterschiedliche Kunstformen sind. Und deshalb sollte man das auch so behandeln. Also Leute, die versuchen, die aus dem Studio kommen und dann versuchen, live das zu reproduzieren, was sie im Studio gemacht haben, denen fällt aus meiner Sicht nicht ein.
Und das muss natürlich auch, das muss natürlich enttäuschend sein, weil das, was du im Studio machen kannst, rein technisch, kannst du auf der Bühne in den seltensten Fällen genauso reproduzieren.
Ja, weil das ist ja auch ein Moment. Dieser Moment im Studio ist ja ein Moment, den du nicht wiederholen kannst. Genauso wie ein Konzert ein nicht wiederholbarer Moment ist.
Ja. Und du schaffst einfach immer neue Momente.
Ja, genau. Das ist der Anspruch, ja.
Bist du ein ruheloser Mensch?
Ja.
Getriebener?
Ja.
Wovon getrieben?
Ich weiß ja nicht von was. Ich will einfach machen. Ich will einfach aktiv sein. Ich will einfach, dass Dinge sich, ich will zugucken, wie Dinge sich entwickeln und will mich am Ergebnis freuen. Also gestalten einfach. Also schöpferisch sein. Das ist, weil das ist ja das, was ich mir immer gewünscht habe, was ich aber so als Zehnjähriger noch nicht benennen konnte, warum mich das so fasziniert. Ich hab mit 7 Jahren ein Buch, das konnte ich mit 7 noch nicht lesen, aber ein bisschen später. Ich hatte so ein Onkel-Tanten-Paar, die mich ablesen mit Literatur versorgt haben. Aha. Und das erste Buch, was die mir geschenkt haben, obwohl ich noch nicht lesen konnte, war die Biografie von Beethoven. Völlig, völlig verrückt.
Und du hast sie dann auch gelesen?
Als ich dann lesen konnte, habe ich die gelesen. Also sobald ich irgendwie lesen konnte, habe ich die gelesen. Und die habe ich heute noch. Das ist völlig zerfetztes Buch, weil ich das ein paar Mal gelesen habe und weil mich das so fasziniert hat. Dieses,
das war ja auch ein verrückter Typ.
Ein Mensch und Kunst.
Ein getriebener.
Ja, Mensch und Kunst. Also natürlich auch mit allen Schattenseiten, auch bei ihm. Und ich meine, die Schattenseiten, ich habe die Schattenseiten über 20 Jahre durch. Also ich meine, ich habe seit Mitte der 2000er mit Depressionen und Panikattacken zu tun gehabt. Das hat es nicht besser gemacht, dass dann noch Unfälle dazu kamen, schwere Unfälle und Zusammenbrüche und keine Ahnung. Das hat es nicht besser gemacht. Und ich bin im Prinzip seit Anfang letzten Jahres, was das Thema, ich bin nicht durch, man ist da nie durch, aber es ist so, dass ich relativ frei leben kann, weil es schränkt ja auch ein. Es schränkt ein. Du verabredest
dich. Aus Angst kommt wieder neue Angst.
Genau, das ist ja ein ewiger Kreislauf. Also ja. du hast Panikattacken, das deprimiert dich, weil du deprimiert bist. Also
Panikattacken, ja, genau. Dann fürchtest du dich überhaupt davor.
Ja, ich weiß noch, ich hatte 17 einen schweren Autounfall, also nicht verschuldet von mir, sondern einfach passiert. Und ich weiß noch, als ich dann wieder Auto gefahren bin, so die ersten Monate doch, das hat sehr lange gedauert. Also ich habe dann im Auto gesessen, habe Panikattacken gehabt, also bis ich 100 Kilometer gefahren bin. Und dann hat es aufgehört. Und dann wurde diese Zeit, die ich brauchte, um dass sich das löst, die wurde immer kleiner. Also dann waren es 80 Kilometer, dann waren es 60 Kilometer und irgendwann war es völlig weg und so.
Was hat dir geholfen aus dieser Schleife, aus diesem Depressionsloch?
Was mir geholfen hat, war, dass ich mich ganz klar abgegrenzt habe von Leuten, die einfach nicht gut für mich sind. Das heißt nicht, dass das schlechte Menschen sind, aber manchmal matcht es einfach nicht. Dass ich eine großartige Familie habe, die mich auffängt und die mich versteht und die mit dem Thema auch umgehen kann. Und ich habe irgendwann mal einen Satz gehört, der sagte, du musst in die Angst reingehen. Das ist in der Praxis am Anfang ganz schwer. Aber wenn du es dann machst, bemerkst du relativ schnell Erfolge. Ich habe zum Beispiel nach dem Unfall auch krasse Panikattacken gehabt, was den Umgang mit Menschen anbetrifft, was natürlich für meinen Job jetzt irgendwie gar nicht gut ist. Und ich bin dann jeden Tag bei Wind und Wetter, habe ich meinen Spaziergang über die Peisnitz gemacht, wo ich Leuten begegnet bin. Immer wenn jemand an mir vorbeilaufen ist, habe ich schon gemerkt, wie die Panik kam. Und ich habe das so lange gemacht, bis das nicht mehr passiert ist. Also es ist ein langer, schmerzhafter Prozess, aber es funktioniert auch nicht bei jedem. Also Thorsten Sträter ist ja auch ein Mensch, der sehr öffentlich damit umgeht und so. Und alle sind sich im Prinzip darüber einig, es gibt kein Universalkonzept. Du musst dein Konzept finden. Und vor allen Dingen, was das Wichtigste ist, aber das hilft allen, du musst öffentlich damit umgehen. Und ich bin ja schon öffentlich damit umgegangen in Songs und Alben als, versteh es nicht falsch, aber als Depression noch nicht en vogue war.
Ja, es ist einfach noch ein Thema war, was man sprach nicht drüber, was nicht gut ist für alle Betroffenen.
Mittlerweile verkaufst du mit der Behauptung, dass du depressiv bist, Bücher, was natürlich für die, die wirklich daran schwer erkrankt sind, nicht so gut ist. Andererseits ist Öffentlichkeit dann auch wieder gut. Also es ist so, ich bin da immer so hin und her gerissen irgendwie. Manchmal denke ich, wirklich jetzt? Also das, was du da schreibst, klingt nicht so, als wenn du wirklich darüber schreibst, was andere Leute oder ich erlebt haben. Also so. Und öffentlich damit umzugehen, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Weg. Und weil ich kann mich noch erinnern, in meiner Kindheit war es so, da wurde dir gesagt, hab dich mal nicht so.
Klar.
Oder
reiß dich zusammen.
Genau. So. Klar. Ja, du bist ein bisschen traurig, morgen ist es so. Nee, du bist eben nicht ein bisschen traurig. Ich habe viele Songs darüber geschrieben und Leute, die das kannten, wussten auch, dass es zu dem Thema ist. Andere Leute haben gesagt, du schreibst immer so traurige Lieder. Ja, Alter, ich bin traurig gewesen. Ich bin nicht nur traurig gewesen, ich bin schwer traurig gewesen. Ich bin so traurig gewesen, dass ich manchmal unbeweglich war. Und das kann sich jemand, der das nicht erlebt hat, nicht vorstellen, wie das ist, dass du dich mit Freunden verabredest und
aber nicht hingehen kannst.
Du kannst nicht hingehen. Das geht nicht. Und du
Du bist
das einfach. Hat gar nichts mit den Menschen zu tun.
Nee, überhaupt nicht.
Und du würdest gern gehen, aber du kannst trotzdem nicht.
Du würdest gern gehen, vor allen Dingen würdest du dir gut tun.
Das ist, und du weißt, dass es dir gut tun würde.
Das ist das Absurde.
Und trotzdem machst du es nicht. Ja, genau. Das ist so eine ganz absurde Schleife.
Ich verstehe auch nicht, warum unser Medizinsystem mit diesen ganzen komischen Schlüsseln für bestimmte Regionen, wo so und so viele Ärzte sich niederlassen können, warum das aufgrund der Fallzahlen nach wie vor so durchgezogen wird, dass du in einer psychotherapeutischen Praxis anrufst und eventuell einen Termin in einem halben Jahr kriegst.
Hast du Glück gehabt?
Dann hast du Glück gehabt. Das kann doch nicht sein. Du bist akut in Gefahr. Und wie schnell rutscht man, und auch das habe ich ja selber erlebt, wie schnell rutscht man in eine suizidäre Situation? Das geht ganz schnell. Das kann von einer Stunde auf die andere gehen. Wo du sagst, hey, komm.
Und hast du dich dann manchmal an den Schreibtisch gesetzt und geschrieben? Hat dir das irgendwie geholfen, dass du es aufschreibst? Ja. Also manche von den Songtexten klingen ja so.
Definitiv.
Ja.
Definitiv. Also das hat geholfen. Und mir hat es auch sehr geholfen, dass ich, wenn ich die Songs dann gespielt habe, live, dass es auch Leute gab, die das verstanden haben. Auch das hat geholfen, weil das ist ja, das startet ja dann logischerweise ein Gespräch, wo andere Leute sagen, ja, kenne ich. Ich weiß genau, was du da singst.
Ich muss mal kurz runterrollen, weil ich die Albentitel jetzt, die habe ich nicht alle im Kopf, aber ich finde sie so poetisch. Komm an Land, das ist das aktuelle Album. Jo. Im leisen Verschwinden der Landschaft. Die Apathie der Sterne, Agonie und Ekstase, morgen im Dezember, so nah am nächsten Meer. Traumarchiv, Pianosa. Das sind lauter poetische Albentitel. Hast du mal vor, deine ganzen Texte mit diesem melancholischen Unterton als Gedichtband zu veröffentlichen?
Es gibt viele Leute, die den Vorschlag schon lange machen.
Okay.
Und die sagen, ja, und am besten noch mit deinen Fotos. Also all das, also eine Fotoausstellung, ich habe ja auch eine Zeit lang Reportagefotos gemacht, Südafrika, also Nelson Mandela fotografiert oder Atala Shabazz, die Tochter von Malcolm X und so. Mhm. Und,
also hochprofessionelle Fotos, muss man sagen, mit toller Kamera.
Also nicht jetzt mit
analog,
der Handykamera.
Ja, nicht mit der Handykamera.
Analog. Analog. Ja. Ich bin, wenn ich von solchen Reisen gekommen bin in das Labor in der Neuen Schönhauser, da war ins der letzten Analoglabor. Dann hatte ich so zwei solche Tüten mit und habe die da auf dem Tresen ausgeschüttelt. Die haben gesagt, wo kommst denn du? Da gab es aber schon Digitalkameras. Da habe ich gesagt, nee, mach ich weiter so. Und also diese Idee mit dem Gedichtband gibt es schon ewig. Da gab es nochmal Feuer, weil vor ein paar Jahren, also vor 3 oder 4 Jahren, hatte jemand die Idee, mich zum Literaturfest nach Meißen einzuladen und dass ich meine Texte dort lese. Also ich sollte eine Auswahl von Songtexten machen, sollte die lesen. Nur ist Lesen ja was völlig anderes als Singen. Dann habe ich gedacht, das kann ich nicht machen. So wie ich spreche. Also ich habe dann aber gemerkt, ich kann, ich kann auch Hochdeutsch sprechen, wenn ich will. Also habe dann das Hochdeutsch gelesen und das ist dann natürlich nochmal was. Und Leute, die Songs kennen, haben gesagt, das ist nochmal was völlig anderes. Das macht nochmal eine völlig andere Tür auf. Und da habe ich so gedacht, na, vielleicht machst du doch ein Gedichtband. Vielleicht. Aber es ist halt immer irgendwas wichtiger als das. Wisst ihr, was ich meine? Immer. Jetzt zum Beispiel die Jubiläumskonzerte sind jetzt auf einmal wichtig. Ja. Da muss ich Arrangements machen. Da muss ich die Traumarchiv-Songs neu arrangieren. Ja. Da muss ich mit den Streichern neu proben. Dann mit der Band proben. Und dann das machen. Und dann Interviews machen und so. Und dann fällt sowas immerhin runter. Und das ist ja, und dann ist ja auch Familie, wisst ihr? Das ist ja, Familie ist ja wichtig. Ich will ja auch Zeit mit meiner Familie verbringen, so viel wie möglich. Und dann fällt so ein Gedichtband hinten runter irgendwie. Dann ist der weg.
Aber ist ja noch ein bisschen Zeit.
Ja, ist noch ein bisschen Zeit.
Jetzt müsste ich mal über diese Brücke gehen, Jubiläumskonzert. Du 65, herzlichen Glückwunsch.
Ja, ja.
So, sozusagen.
Ja, es ist ja 40 Jahre IC, es ist ja nicht
40,
ich. Mein, es ist ja nicht genau. Ralf Schmidt wird 65, sondern das Projekt IC wird 40.
Genau.
Angefangen hat es im November 84.
Ja. Wird 40 und es gibt nur zwei Jubiläumskonzerte. Richtig. Am 20. September, eins genau. in Halle, am 3. Oktober, eins in Dresden. In Halle soll es vielleicht sogar noch ein paar Karten geben.
Es gibt noch Karten. Wir hatten jetzt mal einen kurzen Aussetzer hier mit Eventim, leider. Aber es gibt Karten noch.
Es gibt noch Karten in Dresden leider nicht mehr.
Nee, Dresden nicht, schon lange nicht mehr.
Aber Halle ist ja nicht aus der Welt.
Nee.
Für alle, die aus Dresden noch dahin wollten. Aber warum nur zwei?
Ich bin nicht so der
Warum nicht 40?
Ich bin nicht so der Jubiläums-Ingo. Ich finde, diese ganzen Jubiläumstouren riechen immer ein bisschen nach Verzweiflung. Ich mag das nicht. Also, weil ich denke dann immer, naja, okay, jetzt also fällt euch jetzt nicht mehr ein. Also, oder was? Oder warum müsst ihr jetzt 30 Konzerte eine Jubiläumstour machen? Was hat das für einen Sinn? Also, wozu? Macht doch einfach eine Tour zum neuen Album oder so.
Oder machst du parallel ja auch. Komm an Land unterwegs.
Genau. Ich finde es einfach einfallslos. Und da ich mich da auch unterscheiden will, habe ich gesagt, nee, wir machen, eigentlich wollte ich nur eins in Halle machen. Und dann war die Nachfrage aber von vornherein schon so groß, dass wir gesagt haben, okay, wir splitten das. Und dann gab es halt die gute Möglichkeit, das in der Staatsoperette, in der neuen Staatsoperette in Dresden zu machen. In der alten habe ich ja Rocky Horror gemacht,
das war auch schön. Vielfach mit einem Eispickel erschlagen worden.
mein Kopf wurde auf der Bühne so auf Fußball gespielt. Das war sehr erfolgreich damals. Und ja, ich sag klar, neue Staatsoperette machen wir. Dann machen wir zwei Konzerte. Okay, gut. Aber dann war es das. Und das ist auch, finde ich, jetzt, wo wir dran arbeiten, so intensiv, finde ich das auch genau richtig. Ich finde das genau richtig. Das ist so ein Moment, die Leute, die da hinkommen, werden das nie mehr erleben. Also sind ja auch alle Besetzungen auf der Bühne, also die Streicher, die Band, ich spiele auch Solo was.
Richtig großes Ding.
Richtig großes Ding. Und wir spielen halt, und das wird es definitiv nie wieder geben, ja, dieses ganze Traumarchiv-Album in Arrangements, so wie ich die Songs heute sehe. Das ist echt spannend. Also aus manchen Sachen ist wirklich ein Streicher, ein Streicher-Flügel-Arrangement geworden und andere Sachen gehen punkmäßig richtig ab. So. Mhm. Das ist so. Und
hast du vor, das nochmal zu veröffentlichen als quasi Konzert live?
Das ist
40 Jahre, weil es ist ja dann doch, es sind die Hits, man erkennt sie wieder, aber es ist was ganz anderes.
Naja, also wir werden auch mitfilmen, wahrscheinlich, also ein oder beide Konzerte, weiß ich noch nicht. Aber wir machen keine DVD. Ich finde, DVD ist Bullshit irgendwie. Habe ich keinen Bock drauf. Das Ding ist, ich habe gestern noch an dem letzten Stück, was ich noch nicht fertig habe, gearbeitet und habe so gedacht, das wird alles ziemlich geil irgendwie. Und habe gedacht, nicht live, sondern vielleicht mache ich einfach nochmal eine Veröffentlichung von dem Album mit den Songs, so wie ich es heute sehe. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Also ich bin gerade ein bisschen an und begeistert von dieser Möglichkeit, dass man Songs, die 40 Jahre alt sind, sich einfach nochmal nimmt und ohne dass jemand sagt, das musst du so und so machen oder es wäre für den Verkauf gut, das so zu machen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
So, einfach an den Dingern rumzuschrauben und zu gucken, was die für ein Potenzial haben.
Ja.
Und das ist echt spannend. Das ist so gut irgendwie. Das macht so einen Spaß. Und ich denke, das wird man auch auf der Bühne merken. Ich habe jetzt bei den letzten Konzerten einen Song, den ich auch noch nie live gespielt habe. Ein Großteil der Songs habe ich ja noch nie live gespielt. Das kommt ja auch noch dazu. Und es gibt halt so eine Ballade, die heißt Aber Wann, die kleines Liebeslied irgendwie. Und die habe ich jetzt bei den letzten Konzerten immer so als erste Zugabe gespielt. So aus der Kalten. Ohne Ankündigung. Und das ist völlig verrückt. Die Leute haben nach den Konzerten gesagt, ich weiß nicht warum, ich konnte jedes Wort mitsingen. Das habe ich noch nie live gespielt. Noch nie. Das war damals noch nicht mal viel im Fernsehen. Da gab es auch kein Video dazu. Ich hatte für damalige Verhältnisse sehr wenig, so 4 oder 5 Fernsehsendungen damit. Das war's. Und die Leute konnten das mitsingen. Das war völlig irre. Also so für sich, es ist kein Lied, was man jetzt so laut mitsingt, es ist so ein Lied, was man so in sich so mitsingt.
Ja.
Und das war krass. Und irgendwann hat letztens jemand gesagt, naja, Alter, du musst dir einfach mal vorstellen, eine 250.000 Jugendliche, inklusive ihrer Freunde, kennen dieses Album.
Mhm.
Das ist jenseits meiner Vorstellungskraft,
ja.
was das bedeutet.
Ja.
So.
Und auch jüngere Menschen. Wir haben vorhin einen Kollegen hier getroffen, der das Album auch kennt.
Okay.
Und der deutlich jünger ist als ich. Und der hat es als Kind gehabt und fand es geil. Da ist das jetzt der Moment, diesen Brief zu geben von einem sehr wichtigen Kollegen und einem sehr wichtigen Freund für mich, ganz privat. Der hat gesagt, wenn du zu IC Falkenberg gehst, nimm ihm bitte diesen Brief mit. Der hat mein Leben begleitet.
Oh krass, soll ich das jetzt aufmachen?
Nee, das ist ganz privat.
Das ist ganz privat, gut.
Aber ich dachte, das ist jetzt der Punkt, dann vergesse ich es nicht. Und außerdem fand ich das total schön, wie er in der Tür stand und sagte...
Ich finde das auch total schön, aber mir macht es manchmal Angst, wenn Leute so sagen, du hast mein Leben begleitet, du hast bestimmte Momente geprägt. Ich kann dir das ja nicht erklären. Das ist manchmal, also es ist einerseits ein schönes Ding, schönes Gefühl, dass Leute oder dass man als Mensch oder als Künstler irgendwie eine Rolle spielt im Leben von anderen. Das ist natürlich gut, aber ich habe immer im Hinterkopf, also, das ist zu groß. Das ist zu groß für einen Menschen.
Das ist natürlich Verantwortung auch.
Ja, ja.
Und die Gefahr zu enttäuschen ist ja auch da. Logisch. Ja. Das hat Erwartungen und den Erwartungen wird man gerecht oder wird man nicht gerecht?
Wird man nicht gerecht. So. Naja, mit den Erwartungen ist das sowieso so ein Ding. Immer wenn jetzt irgendwas auftaucht, so im Web, so was weiß ich, bei Facebook oder so, dann kommen ja dann immer die Kommentare, ja, den habe ich auch schon mal gesehen, arroganter Typ und so. Den habe ich auch schon mal gesehen, reicht, um jemanden als arrogant zu klassifizieren. So, das ist das Gegenstück dazu, dass jemand sagt, du hast mein Leben begleitet.
Ja.
Jemand, an dem du mal vorbeigelaufen bist, weiß hundertprozentig, dass du ein arrogantes Arschloch bist. Das ist schon krass, das sind die krassen Kontraste. Also da ist mir ein persönlicher Brief, ja. Und andere Statements, was das anbetrifft, also auch öffentlich in den sozialen Netzwerken, wesentlich lieber als diese oberflächliche Wut, Hass-Komponente da, die uns da permanent begegnet und die uns auch irgendwann um die Ohren fliegen wird, denke ich.
Du hast dich ja auch immer an den so Zeiten und an der Politik gerieben. Das habe ich immer wieder mal verfolgt. Du hast mal auch unabhängiges Radio gemacht.
Ja.
Warst bei Demos dabei und hast dich engagiert, hast auch nie irgendwie mit deiner Meinung hinterm Berg gehalten. Und ich habe gedacht, dem muss doch die Welt jetzt auch gerade keinen Spaß machen.
Nee, macht's auch nicht. Das ist alles, extrem. Es könnte einen hoffnungslos machen, wenn man nicht in der Tiefe wüsste, dass es trotzdem bei alledem, was passiert, trotzdem Hoffnung gibt. Also wenn man sich die Situation jetzt, ob das jetzt Gaza ist, ob das Ukraine ist und was ihnen ja auch völlig fassungslos ist, wie manche Menschen mit diesen Themen umgehen. Also dass es nicht klar ist, dass es immer um die Menschen gehen muss und nicht um die Politiker, die das tun und die das auslösen, sondern man in erster Linie müssen die Gedanken immer bei den Menschen sein, die das betrifft. Und solche Verpauschalisierung wie die Russen oder die Israelis oder die Palästinenser kenne ich in meinem Leben nicht. Das findet in meiner Welt nicht statt.
Es ist immer falsch.
Es ist immer falsch. Und dieses sich engagieren kommt letztendlich auch aus der Prägung der Jugend. Also halt bei all dem, ich lese halt krass viel so. Nach wie vor. Mittlerweile ist auch parallel, also ich höre Bücher, wo ich denke, das ist gut als Hörbuch. Aber es gibt eben auch Bücher, die man lesen muss, die man lernt. Also so, da mache ich schon einen Unterschied. So. Ja. Und das alles hat mich geprägt und hat mir gesagt, dass Kunst politisch ist. Und wenn es das nicht ist, dann ist es Dienstleistung. Und ich bin kein Dienstleister.
Du hast dich ja bewusst auch, so nehme ich das wahr, dagegen entschieden, so marktkonforme Sachen zu machen, geschäftskonforme Dinge zu machen.
Ja.
da muss dir ja auch relativ schnell klar gewesen sein, das hat auch einen Preis, dieses Verhalten.
Na klar.
Du bist, spürt man in jedem Satz, spürt man zwischen allen Sätzen, du bist ein Vollblutmusiker, du bist ein Vollblutpoet. Aber deine Unabhängigkeit ist dir wichtiger als der kommerzielle Erfolg.
Ja. Weil ich habe ja zwei Alben mit der Musikindustrie gemacht, also im Westen. Also ich kannte bis dahin ideologische Zensur. Und dann habe ich kommerzielle Zensur kennengelernt. Mhm. Also dass mir, das
muss anders klingen.
Dass mir Manager gesagt haben, wer soll denn das spielen im Radio? Die Texte viel zu kompliziert, das lenkt nur von den Werbeblöcken ab. Das spielt uns keiner. Das war die Argumentation. Und ich habe gesagt, okay, ich bin ja nicht dafür da, dass meine Songs zwischen irgendwelche Werbeblöcke passen. Ich mache ja Alben. Also ich habe das auch sowieso, ich habe mich immer als Albumkünstler gesehen. Deshalb gibt es ja auch, die meisten Alben, die ich gemacht habe, sind ja Konzeptalben.
Sehr unterschiedlich.
Ja, sehr unterschiedlich.
Aber in sich geschlossen.
Das
eine hat mit dem anderen gefühlt null zu tun.
Null zu tun,
ja.
Weil es ja spannend bleiben muss. Und das Ding ist einfach, ich glaube, dass das Kunst und Industrie nicht zusammenhören, weil Industrie ist Industrie. Ob die Industrie Waffen, Kühlschränke oder Musik herstellt, Industrie folgt immer den Gesetzen des Marktes. Und da gehört Kunst nicht hin, weil Kunst muss frei sein. Die Freiheit der Kunst ist das Wichtigste überhaupt. Genauso wie Journalismus frei sein muss. Und es gibt so Sachen, die ohne Freiheit nicht existieren können. Und Kunst kann ohne Freiheit nicht existieren. Ich bedauere die jungen Kollegen, die jetzt anfangen, Musik zu machen, sehr, was Spotify anbetrifft, wo die im Prinzip überhaupt kein Geld verdienen können, dass die Möglichkeit, irgendwo live zu spielen, immer schwieriger wird. Ja. Und dass ich dann nichts entwickeln kann. Weil natürlich sagst du dann mit 28, bei uns, ich werde jetzt Vater. Ich habe jetzt Verantwortung. Wir sind jetzt seit 10 Jahren auf Tour. Ich verdiene kein Geld. Was soll ich machen?
Das kommt gerade so bei 0-0 raus.
Ja, genau. Ja. Genau. Und das, ich bin nicht dafür, für krasse Kultursponsoring vom Staat. Also Staat sowieso. Also ich jetzt als jemand, der in der DDR aufgewachsen sind, zu viel Staat ist eben einfach nie gut. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass zum Beispiel in der Pandemie man nicht den Eindruck gehabt hätte, das wäre mir lieber gewesen, dass wir als Künstler nicht systemrelevant sind. Dass wir eigentlich keine Rolle spielen. Ich hätte es mir andersrum gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass da ein klares Zeichen. Ich bin nicht dafür, dass man Leuten irgendwie Geld schenkt oder so.
Spät haben sie es begriffen, aber eben spät.
Sehr spät. Ich bin nicht dafür, dass man. Es gab auch schlechte Beispiele. Es gab zum Beispiel Leute, die in der Pandemie mehr verdient haben als davor oder danach, jeweils wieder. Das ist natürlich auch eine komische Art von Subventionierung, die nicht funktioniert. Aber ich hätte mir halt wirklich mehr Support gewünscht und auch mehr Beachtung. Und was die damalige Kulturstaatsministerin an Unfähigkeit bewiesen hat, das ist, werde ich so schnell auch nicht vergessen. Weil das ja letztendlich auch nur das, die hat ja auch nur das weitergegeben, was in den Sitzungszimmern ja quasi der Standard ist.
Und vielleicht ist es sinnvoll, das jetzt auch noch mal kurz zu sagen, wenn wir bei diesem Themenblock sind, es hieß ja dann immer, naja, die können doch alle Hartz IV beantragen. Könnten sie und hätten es auch gekriegt, aber dann fliegen sie aus der KSK, aus der Künstlersozialkasse. Das ist das wichtigste Mittel zur sozialen Absicherung von Künstlern. Das ist, glaube ich, niemals so klar gesagt oder nicht oft genug klar gesagt worden, dass das nicht geht. Also, dass du das nicht machen kannst.
Naja, die haben alle gedacht, wir sind alle irgendwie Hobbykünstler oder Millionäre. Dazwischen gibt es
nichts. Dazwischen gibt es nichts,
ja. Aber das Dazwischen ist viel größer als das eine und das andere.
Ja.
Und wir sind die davon abhängig sind, in bestimmten Strukturen zu arbeiten und auch in bestimmten Sachen eine Absicherung zu haben. Und man hat richtig diese Unbeholfenheit gemerkt, dass ich manche, nicht alle, aber dass ich manche Politiker wirklich offensichtlich mit diesem Thema, mit diesem Themenfeld noch nie in ihrem Leben beschäftigt haben.
Ja.
Verrückt.
Ja. Und jetzt fliegen wir die Kurve, weil ich möchte nicht so ein, wir haben noch 20 Minuten Zeit, ich möchte jetzt nicht so ein düsteres letztes Drittel hier produzieren.
Nee, zumal
es so eine schöne Atmosphäre ist und ich so dankbar bin, dass wir das so machen können. Ich habe eine ganze Liste in dieser, ich hab dann gedacht, das schreibe ich mir jetzt einfach mal auf, diese ganzen einzelnen Zuschreibungen, es ist ja extrem viel über dich geschrieben worden. Wenn man ein Zeitungsarchiv befragt, wird man zugeschüttet.
Ja, aber das ist nur das, was es noch gibt. Es ist weitaus mehr geschrieben worden, weil viele, viele Sachen gibt es gar nicht mehr. Die verschwinden aus den Archiven.
Ich glaube, ich habe einen guten Rechercheur. Martin.
Okay.
Der Martin findet alles.
Echt? Also
ich habe den Eindruck immer,
es verschwindet alles.
Ja, weil es verschwindet vor allen Dingen ja ganz viel hinter irgendwelchen Paywalls.
Nee, das meine ich auch nicht mal. Also ich meine wirklich, dass das Artikel dann irgendwie keine Rolle mehr spielen oder der Name nicht groß genug ist und dass die einfach ihre Festplatten aufräumen und sagen, okay, das brauchen wir nicht. So. Mm. Weiß ich nicht.
Kann ich nicht beurteilen. Ich habe jedenfalls ganz viel gefunden.
Sehr gut.
Und ganz viel Material gelesen, lustige Geschichten. Und da ich lese einfach vor, was ich gefunden habe, wie du genannt worden bist. Und ich würde dich darum bitten, kurz zu sagen, was du davon hältst. Mm. Fangen wir mal mit charismatisches Multitalent an. Fühlst du dich gut betroffen, sag mal, von 1 bis 10?
Das erste Wort weiß ich nicht, ob das, also das, ja, charismatisch, keine Ahnung, kann ich, also ich mag Menschen, die charismatisch sind, aber ob ich das selber bin, würde ich jetzt, weiß ich nicht. Multitalent finde ich jetzt nicht so falsch, weil es ist ja viel, was ich, also ich habe schon eine Menge Skills.
Es du ist schreibst, jetzt nicht du komponierst, du produzierst, du performst, du fotografierst auf einem sehr hohen Niveau.
Ich bin auch mein eigener Grafikdesigner.
Bin ich Grafikdesigner. Ja. Das Schiff auf im Komm an Land ist auch von dir?
Nein, das hat eine sehr gute Grafikerin gemacht, da habe ich mich nicht herangetraut. Da hatte ich so ein paar Sachen, aber die fand ich dann nicht gut. Und dann habe ich bei ihr Insta sei Dank. Ja, ich habe die über Instagram gefunden. Super. Gute Frau. Und und vieles andere ja auch noch. Ich meine, ich bin ja mein eigener Manager, ich bin mein eigener Verleger, ich bin das und das und keine Ahnung. Und insofern ist Multitalent jetzt...
Kriegt eine 10. Sagen wir mal, der hibbelige Sänger. Was kriegt der hibbelige Sänger?
Naja, ich bin hibbelig. Also wir steigen jetzt aber nicht in die ADHS-Diskussion ein, weil das ist gerade auch das hippe Thema.
Ich möchte einfach jetzt nur ein paar von diesen schönen Dingen vorlesen. Wir wissen, ob du darüber lachst und sagst, nee, hibbelig, mich getroffen.
Hibbelig bin ich schon. Das würde ich unterschreiben.
Ja. Mana.
Ja, manchmal, ich will das eigentlich nicht. Ich will eigentlich nicht so, Mana klingt immer so nach erhobener Zeigefinger und nach, ich sag dir jetzt mal, was du zu denken hast. Letztendlich schildere ich ja nur meine Gedankenwelt. Und wenn das manche Leute, die deutsche Sprache war, ermahnen, wenn die Leute das vielleicht dran erinnert, sich das eine oder andere Thema mal wieder anzunehmen, und vielleicht das auch in ihre eigene Welt zu projizieren. Wie zum Beispiel, ist es gut, Kreuzfahrten zu machen? Mhm. Ist das wirklich noch etwas, was wir nach all dem, was wir wissen, wie so die Beschaffenheit des Planeten im Moment ist, ist das wirklich noch etwas, was gut ist? Ist das so? Muss man das jetzt wirklich unbedingt machen, weil man es schön findet oder was? Muss man das jetzt machen? Nee, muss man nicht machen. Aber du stehst da drauf, dann mach's halt. So. Und das ist aber kein Mahnen. Ich mahne dich nicht, weil ich mahne dich jetzt nicht an, dass du, wenn du das weitermachst, dass das völlig irre ist, dass du damit ganz viel kaputt machst, dass du damit hilfst, ganz viel kaputt zu machen. Mhm. Es ist genauso irre, wenn man sich's leisten kann, zum Shoppen nach New York zu fliegen für 2 Tage. Es ist genauso irre. Das ist so. Und wenn das Mahnen ist, na gut, dann bin ich vielleicht ein Mahner, ja.
Ja. Geht. Ist schon nicht ganz falsch. Kreativer Poet?
Naja, also ich meine, wenn man jetzt Kreativität aus dem 10, wenn man jetzt aus dem, also ich bin auf jeden Fall ein Poet, weil alles das, was ich tue, hat einen poetischen Anspruch. Also ich schreibe keine Texte, wo ich, also so wie ein Zeitungsartikel. So, hat man im Osten gerne gemacht. Habe ich nie gemacht. Fand auch keiner gut im Osten. Meine Texte fand im Osten
die Kulturrezension nicht gut. Die haben sich immer an den Texten gestört.
Ich habe jetzt einen Knopf gedrückt, der Tisch ging hoch.
Ich will auch so einen Tisch. Ich will auch so einen Tisch.
Du hast keinen Knopf.
Nee, ich habe keinen Knopf, aber du hast den Knopf.
Ich habe einen Knopf.
Geil.
So, spiel mal ein bisschen am Tisch. Jetzt war ich aber erschrocken.
Ja. Ja, also, ja, naja.
Ja, im nächstes Wort ungestüm, nicht ungetüm, sondern er ist ungestüm. Hm.
Warte mal, was das, ja, naja, bin ich auch manchmal, ja. Hm. Also, ist schon, wenn man mich von alleine lässt, ist schon schwierig dann. So, dann bin ich schon, ja, ungestüm. Das ist ein schönes deutsches Wort, ungestüm. Ja,
ist ungestüm.
Ja, ist er.
Ja. Also, ich glaube, sonst könnte man doch nicht so produktiv sein, nee. So kreativ sein. Nee. Kannst du erzählen, wie du arbeitest? Gibt's da irgendwie so einen Impuls, jetzt muss das raus und dann nimmst du Zettel und Bleistift oder das Handy? Oder wie funktioniert das bei dir?
Also ich sammle, so wie viele meiner Kollegen, wenn man das so hört, auch in den Autobiografien, ich sammle permanent Gedanken, permanent. Das wird immer leichter.
Ganz praktisch wie?
Handy? Wenn ich Auto fahre, spreche ich ins Handy. Wenn ich die Möglichkeit habe, schreibe ich es auf. Mhm. Oder mittlerweile habe ich so eine kleine Datenbank mir angelegt, wo ich all die Notizen habe. Manche Gedanken kommen ja wieder. Dann spinne ich die weiter, dann wird das umfangreicher und dann wird das Material halt so viel, dass ich anfangen kann, damit einen Text zu schreiben. Und wenn ich die Texte geschrieben habe, setze ich mich hin entweder mit der Gitarre oder mit, je nachdem, wo ich gerade bin, mit der Gitarre oder mit dem Klavier und vertone die Texte. Und das ist relativ einfach, weil die deutsche Sprache ja einen Rhythmus und eine Sprachmelodie hat. Im Gegensatz zum Beispiel zum Finnischen. Finnisch hat keine Sprachmelodie. Das läuft alles auf einem Level ab.
Ich kann nicht so gut Finnisch. Du offenbar.
Das, ja, nee, ich habe eine Tour gemacht in Finnland. Ah. Ich habe dort mein nördliches Konzert gemacht. Ich habe hinterm Polarkreis gespielt. Gibt es nicht viele Leute, die das von sich sagen können.
Okay.
Ich bin vorbei am Haus vom Weihnachtsmann und dann noch ein paar Kilometer weiter. Und da ist ja dann Polarkreis und da habe ich gespielt. Finnisch hat, wie gesagt, keine krassen Ausschläge in der Sprachmelodie, aber Deutsch schon. So, ja. Und Deutsch hat aber auch, das ist ja das, worüber sich andere Sprachen lustig machen. Unser zackiges, wir haben ja einen Groove, wir haben ja einen krassen Beat eigentlich schon im Sprechen.
Ja.
Und letztendlich ist das eigentlich schon die halbe Miete. Und dann ist das, was dann passieren muss natürlich, dann hängt es natürlich, was ist das für ein Thema? Gar nicht mal, das wird eine Ballade oder das wird eine Nummer, eine Abtemponummer. Gar nicht mal das Ding. Das stellt sich manchmal erst viel später raus. Aber so, dass du bestimmte Harmoniefolgen, dass du, wo du zum Beispiel im Refrain, du hast einen Refrain, der an Moll ist. Und du hast aber eine Stelle im Refrain, textlich oder inhaltlich, die du herausheben willst und gehst dann auf Dur oder genau andersrum. Oder du wechselst die Tonart zum Beispiel mitten im Vers oder im Refrain. Mhm. Und all das sind ja Mittel, die du benutzen kannst, um das, was du dort inhaltlich transportieren willst, einfach, knackiger zu machen. Also so, dass es auch emotional noch passiert. Mhm. Weil ich meine, Musik ist die emotionalste Kunstform. Das ist die Aufgabe von uns, dass wir die Leute berühren müssen. Nicht nur mit den Texten oder mit den Melodien, sondern mit diesem kompletten Song und ja dann auch, wenn du ins Studio gehst, dann in der Produktion. Also wie arrangiere ich jetzt den Song? Wie produziere ich den? Wo geht die Fahrt hin und so? Und das ist ein langer Prozess und deshalb gibt es ja im Prinzip auch nur alle zwei Jahre ein Album. So, weil das ich brauche dann immer eine Weile, dann wird immer mal was dazwischen geschoben, wie letztens Staub, wo ich also die für mich wichtigsten 17 Songs genommen habe und die völlig neu arrangiert habe, war auch eine tolle Erfahrung. Ich habe jetzt nicht den Druck, also ich muss jetzt ein Album machen, es entsteht einfach. Und die Schlagzahl war in den letzten Jahren ziemlich hoch. Mhm. So alle zwei Jahre im Prinzip.
Mhm. Ich hatte so das Gefühl, der muss unentwegt was mitteilen. Da gibt's, der hat eine Botschaft, die muss er unter die Leute bringen.
Naja, es gibt ja viel um mich drumherum, was wichtig ist, was passiert und was mich auch beschäftigt. Was ich auch weitergeben will.
Mhm. So, ne? Und jetzt müssen wir, ich gucke nochmal auf die Uhr, jetzt müssen wir nochmal kurz übers Älterwerden reden.
Ja,
genau. Was sagt die 65? Also, wir müssen nochmal sagen, wir treffen uns ist nicht anlässlich des 65. Geburtstages, sondern anlässlich von 40 Jahre IC Falkenberg. Ja. Und es gibt nur zwei Konzerttermine, 20. September in Halle und am 3. Oktober in Dresden. Und vor dem Hallenser Studio hängt ein riesiges Plakat von IC Falkenberg.
A0, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ja. Ich habe A0-Poster.
A0-Poster, ja. Und er sieht nicht mehr aus wie ein Posterboy, sondern er sieht aus wie ein erwachsener Mann.
Das ist gut.
Ja.
Das ist gut. Also 65 bedeutet mir nichts. Nichts. Ich kann damit nicht anfangen. Also ich kann mit alt, jung, keine Ahnung, nicht anfangen. Gut, ich habe ein paar Momente in meinem Leben, wo ich dachte, aber alles klar, ach, jetzt bist du 40. Oder sowas. Aber auch nur ganz kurz, weil... Ich habe mich, wisst ihr, als ich sehr jung war, habe ich mich gegenüber meinen Altersgenossen schon viel älter gefühlt und habe auch nur mit mindestens 3 Jahre älteren Leuten abgehangen. Weil ich konnte mit dem Gelaber von Leuten, die gleichaltrig waren, nichts anfangen. Überhaupt nicht. Mhm. Und heute habe ich so den Eindruck, dass ich mehr Gemeinsamkeiten habe mit Leuten, die so 15 bis 20 Jahre jünger sind als ich, als mit Leuten, die gleichaltrig sind. Ich habe immer ein Problem mit den Leuten, die so alt sind wie ich, weil irgendwas stimmt da immer nicht für mich. Und
die sind alle älter als du.
Ja, nee. Die sind nicht alle älter als ich, sondern die tun so, als wenn die schon krass alt wären. Die sind so behäbig, so auch so traurig teilweise und so. Ich weiß nicht, auch so in sich irgendwie gar nicht gut zu sich selber. Mhm. Und das ist was mich ganz traurig macht und was ich, wo ich auch Abstand suche. Mhm. Nicht alle.
Mhm. Nee, natürlich. Es ist immer, wie in allem ist es falsch, immer zu sagen, die so sind, alle sind so, sind nicht alle so. Und die 45 Arbeitsjahre, die müsstest du ja auch reinhaben, aber klingt jetzt nicht wie Ruhestand.
Kann ich nicht. Ich muss durchziehen, bis nichts mehr geht, aus existenziellen Gründen. Ich habe leider nicht die Gnade der frühen Geburt gehabt als Ostkünstler und habe die fetten Jahre halt mitgenommen, also auch geldmäßig.
Ganz spät dran.
Ich war ganz spät dran und ich habe im Prinzip zwischen 83 und 89 das geschafft, was andere nicht in 20 Jahren geschafft haben. Aber rein finanziell hat sich es halt nicht so ausgezahlt. Und als DIY-Indie-Künstler hast du halt auch jetzt nicht, verdienst du halt jetzt auch nicht die krassen Millionen. Mhm. Und das heißt also, ich muss durchziehen, bis es nicht mehr geht. Das ist einfach das Ding. Aber das macht mir nichts, weil es ist ja gut.
Ich auch ganz gut so.
Das ist voll gut. Natürlich ist es gut.
Ja. Ja. Da findet was zueinander.
Ja.
Die erste Band oder vielleicht sagt man auch Projekt, weiß ich gar nicht, hieß mal Seitenwind, wenn ich das richtig gelesen habe.
Das war eine Folkband.
Ja, genau. Von wo kommt jetzt der Wind für dich?
Von hinten, immer von hinten.
Immer von hinten?
Ja, da kommt immer von hinten und schiebt mich immer weiter. Klar, gibt es auch manchmal Wind von vorne, aber der von hinten stärker. So, das ist...
Auf dem CD-Cover von Komm an Land ist ein Schiff mit großen Segeln für den Wind, der von hinten kommt.
Das ist schwarz und rot übrigens, das Schiff.
Ja, ich habe es schon bemerkt.
Das ist ein Schiff aus fliegendem Sand. Das war die Aufgabe an die Grafiker und hat sie gemacht.
Aus fliegendem Sand?
Ja.
Dann muss ich es mir nochmal genauer
angucken. Das musst du dir nochmal angucken und anhören vor allen Dingen.
Ja, angehört, kann es ja schon anhören. Es ist ja nicht ganz taufrisch.
Ja.
Ist ja nicht ganz taufrisch. Ist mein Gefühl richtig, dass IC Falkenberg der Musiker ein immer Suchender ist? Oder wird das mit, kommt man mit dem Älterwerden auch eher mal an?
Ich suche nicht. Ich weiß genau, wo ich hin will. Ich brauche nicht suchen. Das weiß ich schon immer. Ich weiß seit meiner Kindheit, was ich will und wo ich hin will. Und da, wo ich hin will, bin ich auch seit ein paar Jahren wirklich. Also ich bin nicht angekommen, aber jetzt bin ich, ich bin, ich sag mal, im richtigen Fahrwasser.
Ja.
Auch seitdem diese ganze Depri-Geschichte und alles relativ verschwunden ist. Es klingt komisch, das sind meine glücklichsten Jahre im Moment. Es ist einfach so. Ich war noch nie in meinem Leben, auch nicht in meiner Kindheit, so glücklich wie jetzt.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ist es.
Das ist doch wunderbar. IC Falkenberg am 20. in Halle zum Jubiläumskonzert, am 3. in Dresden auch Jubiläumskonzert. Da gibt es aber keine Karten mehr. Und es gibt die Komm-an-Land-Tour. Da gibt es viele Termine. Da kann man ihn ganz intim erleben. Und
Wir spielen, weil ja Dresden schon im Mai ausverkauft war.
Jetzt holt IC Falkenberg sein Handy mit dem
Kalender. Der holt sein Handy raus, weil er zu dumm ist, sich Termine zu merken.
Naja, bei den vielen Terminen.
Wir spielen. Ich spiele am 12. Dezember ein Akustikkonzert, also kein elektronisches Konzert, sondern ein Akustikkonzert im Theater am Wettiner Platz.
Ja, das war früher der Friedrichstadtpalast.
Ja, genau.
Ja.
Theater am Wettiner Platz. Da spiele ich Schöner am Platz. 12. Dezember.
Direkt an der Musikhochschule. Ja, der Mann, richtig. Der nie eine Musikhochschule besucht hat.
Soll ich die Geschichte mit der Musikhochschule nochmal erzählen?
Von mir aus, kenne ich nicht. Wir haben noch 4 Minuten und wir müssen noch was zur Ostsee sagen.
Zur Ostsee sage ich nochmal. Als ich bei der Fahne war, habe ich gedacht, die haben mir ja keinen Urlaub gegeben, weil ich... Ja. So. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe eine Möglichkeit, Urlaub zu kriegen, wenn ich mich für einen Studienplatz bewerbe. Und da ich ja kein Abi hatte, weil ich ja auch nicht 3 Jahre zur Armee wollte, alles jetzt kompliziert, können nur Ostdeutsche nachvollziehen, hatte ich kein Abi, aber ich ohne Abi ging Musikstudium. Also habe ich mich zur Aufnahmeprüfung in Leipzig angemeldet, an der Musikhochschule in Leipzig, und habe dann dafür auch Urlaub gekriegt und bin da hingefahren. Und die haben mir bestätigt, dass ich definitiv kein Talent habe, als Sänger auf eine Bühne zu gehen. Nur mal so.
Prima.
Musikhochschule Leipzig.
Super.
So, was wollen wir von der Ostsee?
Im Ostsee muss doch ein schöner Platz für dich
sein. Ist es, definitiv. Ja. Erstens haben wir dort oben Familie. Zweitens ist es seit meiner Kindheit ein Sehnsuchtsort. Ich werde nie vergessen, wir sind das erste Mal, meine Eltern und ich, an die Ostsee gefahren. Und meine Eltern haben da irgendwie das Zelt aufgebaut. Und die haben gesagt, geh mal runter zum Strand, Sonne geht gerade unter, guck dir das mal an. Dann habe ich da in Dünen gesessen und habe zugeguckt, wie die Sonne ins Meer fällt, und ich hab noch nie so was Großartiges gesehen. Und Meer macht für mich eins, es suggeriert mir einerseits Unendlichkeit und andererseits die Endlichkeit des Lebens. Und deshalb ist Meer für mich essentiell in meinem Leben. Ich bin so oft, wie es geht, dort oben und möchte das auch nicht missen. Also das ist für mich ganz wichtig, ein ganz wichtiger Punkt.
Macht dich das kreativ oder ruhig oder was macht das mit dir? Viele Leute suchen da ja, nicht suchen.
Ach, naja, es gibt ja Leute, IC Falkenberg, Hashtag Beach Poet, also nicht Beat
sondern
Poet,
Beach, sondern Strand.
Beat, ja. Und weil das hat ja damit zu tun, es gibt ja haufenweise Songs übers Meer. Mhm. Es gibt ja, glaube ich, auf jedem Album gibt es, genauso wie es Songs gibt über Krieg, soziale Ungerechtigkeit und Globalisierung oder sonst was, gibt es auf jedem Album, fast auf jedem Album, einen Song, der dieses Thema hat.
Schöner Platz.
Ist es, definitiv.
Ja. Hast auch Konzerte da gegeben?
Ganz viele.
Jetzt gerade wieder.
Ja, sehr erfolgreich und sehr schön. Also so. Das ist... Die Leute reisen dann auch mit. Es gibt auch schon die Termine für nächstes Jahr und planen dann ihren Urlaub damit. Und es ist also völlig irre.
Der Beach Poet. Machen wir es doch mal schön sächsisch. Ich als Beach Poet, ich habe es auch schon so runterrutschen lassen.
Na genau.
Das ist auch wunderbar. Wir treffen uns in Halle, weil sich die Kreise schließen bei Ralf Schmidt, bei IC Falkenberg. Vielen Dank. Ich hätte noch ganz, ganz lange weitermachen können. Aber jetzt ist die Zeit um. Wir haben sie bis auf die letzte Sekunde ausgenutzt.
Sehr gut.
Danke.
Danke dir.
War sehr schön.
Ja, fand ich auch. Warum?
Gut, dass wir gestanden haben. Gut, dass wir gestanden haben.
Im Studio in Halle, der Heimatstadt von IC Falkenberg. Und gleich hier nebenan entstehen unsere Hörspiele für die ARD-Audiothek. Unter anderem Steffi und Isa. Die klingen nicht nach IC Falkenberg und Halle und so meiner, sondern sächsisch. Gibt's ja auch ganz selten in der Podcast-Welt, oder? Echte Menschen, Geschichten aus dem echten Leben in sächsisch. Steffi und Isa, kann ich nur empfehlen.
Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.